Wir tauchen ein in die zweite Hälfte der 70er bei den Giganten von gestern. Rod Stewart tanzt sich da in die Disco-Ära mit Do You Think I'm Sexy und sorgt nicht nur für volle Tanzflächen, sondern auch für einen handfesten Rechtsstreit. Stefan und ich sprechen außerdem über Rod Stewarts erste Ehe und über seine großen Hits der 80er. Also warum heißt denn der Song Young Turks, wenn doch Rod von Young Hearts singt? Und was machte Baby Jane zur Nummer 1 in Deutschland? Und kann es sein, dass die Aufnahmen zu All for Love mit Sting und Bryan Adams doch nicht so harmonisch abliefen, wie diese Ballade vermuten lässt? Außerdem haben wir feinsten Backstage-Gossip für euch. Stefan erzählt eine unfassbare Geschichte rund um Downtown Train und wie Rod Stewart fast einen Wetten-Dass-Auftritt platzen ließ. Also, die nächste Dreiviertelstunde gehört einmal mehr Rod Stewart und euch hier bei den Giganten von gestern.
Giganten von gestern, yeah.
Da wären wir 1978 bei dem Album Blondes Have More Fun.
Mein erstes Rod Stewart-Album. Yes.
Dann warst du einer von fast 4 Millionen.
Da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern. Das war ein Album, das konnte man aufklappen.
Oh.
Das war blau, so ein blaues Cover. Da ist er drauf wieder vorne mit einer heißen Frau.
Die aber nicht blond ist. Er hat ganz blonde Haare und die Frau, glaube ich, brünett oder ja, auf jeden Fall dunklere Haare.
Und vorne drauf das Bild und dann konntest du das Ding aufklappen, diese Platte, Schallplatte. Und dann waren innen eben noch mehr die standen die Lieder drauf und so auf zwei Seiten, glaube ich. Und die Hammernummer auf dem Album ist natürlich Do You Think I'm Sexy.
Ja, das eine Meganummer.
Auch also, zeitlos, ne?
Finde ich richtig stark. Ja. Habe ich heute auch nochmal gehört, als ich im Auto saß und ich finde ich so gut, diesen Song, diese Melodie, die so pumpt. Es gibt wenig Songs, die einen heißen One-Night-Stand so cool und so sexy vertonen, finde ich.
Ja.
Er schafft es, ähnlich wie bei Maggie May, auch wieder so Bilder zu erzeugen. Sorry, I'm out of milk and coffee. So dieses, du hast sie abgeschleppt, ihr hattet eine wilde Nacht und du bist aber in deiner Junggesellenbude. Natürlich hast du nichts im Kühlschrank. Natürlich ist der Kaffee alle und die Milch vergammelt, ja.
Wie kommst du dann zu der Frage, do you think I'm sexy?
If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar, let me show.
Ah, okay.
Or let me know.
Let me know.
Let me know. Ja, er fragt, gefalle ich dir? Na dann geht's halt los. Und ich finde irgendwie, der pumpt so gut. Und jetzt muss ich ja nochmal in den Text reinschauen, weil ich finde, auch hier ist es ein geiles Songwriting.
Für mich ist es, Sailing war meine erste Begegnung mit Rod Stewart. Und Do You Think I'm Sexy, mein erstes Album, wo ich sage, da war ich schon Rod Stewart-Fan. Mhm. Also bei Sailing war ich noch so, oh, gute Nummer. Aber da war ich noch kein Rod Stewart-Believer. Bei Do You Think I'm Sexy, da wusste ich, okay, das ist ein Act, den finde ich richtig geil.
Ja,
so.
Ja, ich finde...
Er hat ihn geschrieben, ne?
Hat er geschrieben?
Ja, ja, er hat ihn selber geschrieben.
Das finde ich so gut. Mich kriegt er in dem letzten Teil, ja? They wake at dawn, cause all the birds are singing, two total strangers, but that ain't what they're thinking. Das finde ich, das ist doch so geil. Du weißt, du hast eine wilde Partynacht gehabt, du hast eine heiße Nacht gehabt mit einem One-Night-Stand. Und du wachst auf, kein Wecker, weil es ist Sonntagmorgen und du hörst nur diese Vögel, die dich aufwecken. Und dann liegst du da und du fühlst dich ganz vertraut, obwohl du dich nicht mal 24 Stunden kennst.
Genau. Und dann springt der Jonas auf und sagt, so, dann würde ich jetzt mal Frühstück organisieren. Ich gehe jetzt mal runter. Welchen Kaffee möchtest du? Also zumindest stelle ich es mir vor.
Nein, so läuft es nicht. So also in meiner nicht, okay. So Bachelorzeit.
Ja, in deiner Bachelorzeit.
Der Song verpackt einen One-Night-Stand, die Geschichte eines One-Night-Stands so schön vom ersten Kennenlernen. Ja, es geht ja los. She sits alone, waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. Also beide sind erst so ein bisschen unbeholfen und kommen sich im Laufe des Songs näher, bis sie dann irgendwie am nächsten Morgen total vertraut sind.
Mhm.
Und das verpackt in eine Disco-Nummer. Also ganz ehrlich, da gehört einiges dazu. Vollkommen zu Recht ein großer Welterfolg. Aber.
Oh, jetzt kommt das Aber. Aber?
Ja, es gab einen Rechtsstreit um den Song.
Ah, richtig, kann mich erinnern.
Und zwar war es anscheinend so. Im Vorfeld war Rod Stewart auf dem Karneval in Rio de Janeiro in Brasilien unterwegs und
ihm muss da eine Melodie hängen geblieben sein. Da lief anscheinend die Melodie von dem Song Taj Mahal von Jorge Benjor, dass diese Grundmelodie des Songs ist, diese etwas exotisch klingende. Da, 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 da.
Es ist wirklich so, ne?
Da, 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 da.
Also wenn du die Geschichte erzählst und man legt diese, ich habe das tatsächlich auch mich mit diesem Fall beschäftigt und wenn du diese Melodie hörst,
ja,
dann ist das wirklich nicht zu verleugnen, dass Rod Stewart daraus einen Song gemacht hat.
Ja.
Und ich will gleich dazu sagen, das finde ich nicht schlimm. Es ist doch normal, du bist irgendwo, bist Musiker und Rockstar, hörst irgendeine Melodie und sagst, was geil, da mache ich was draus. Ja, ich weiß nicht, wie die rechte Situation damals war.
Ich habe tatsächlich verschiedene Aussagen zum Ausgang dieses Falls gesehen oder gelesen. Ja. Der Fall wurde anscheinend freundlich beigelegt, so sagt man. Entweder, also Version 1, die ich gelesen habe, war, der gute Georges Benjor hat Tantiemen bekommen, vollständig oder teilweise, das ist nicht bekannt. Version 2 ist, dass die Einnahmen an UNICEF gespendet wurden. Mhm. So wurde es in der Arte-Doku dargestellt. Mhm. Aber ich habe eben auch die andere Version.
Beides Versionen, wo man im Nachhinein sagen kann, Rod Stewart, fein raus.
Ja, man weiß ja auch nicht, ob er das wirklich mutwillig gemacht hat. Ja, vielleicht war die Melodie einfach in ihm drin. Der war da feiern in Rio de Janeiro und sitzt im Flieger und hat dann noch diese Melodie intus und verbaut die dann in seinem Song. Also
ich bin da immer so hin und her gerissen. Also natürlich ist es unfair, irgendwas zu klauen und dann einen Welthit zu haben und zu sagen, mir doch egal, dass das gar nicht von mir ist. Auf der anderen Seite sage ich, es sind halt nur eine begrenzte Anzahl an Tönen da.
Ja.
Irgendwas ähnelt immer irgendwas. In dem Fall ist es wirklich sehr, sehr auffällig. Ja, also das ist offensichtlich, gab es diese Version oder diese Tonabfolge schon. Aber ich kann das verstehen, wenn du sagst, boah, das klingt geil und du bist irgendwo und weißt jetzt nicht, von wem das ist und dann machst du da ein Lied draus. Ach, ja, also wenn der Typ im Nachhinein seine Tantiemen gekriegt hat, alles gut.
Es gab ja anscheinend irgendeine Einigung für diesen Rechtsstreit, ne? Mhm. Und wenn es so war, dass UNICEF ganz viel Geld davon bekommen hat, na gut, dann hat das für die gute Sache gemacht, ja?
Und dann ist immer die Frage, weißt du, wenn du zwei Töne abänderst in dieser Tonfolge, du machst nicht de, 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 sondern du machst vielleicht de, 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 dann ist schon nicht mehr so eindeutig.
Ja.
Und es gibt so viele Fälle, zum Beispiel hat Dieter Bohlen zugegeben, dass er Bitter Blue, den Song für Bonnie Tyler gemacht hat, nachdem er The Rhythm of My Heart von Rod Stewart gehört hat.
Ach, guck.
Hier mit diesem Schifferklavier, ja, so, ne, so nordisch.
Rhythm of My Heart.
Genau, das ist ja so. Da hat Dieter Bohlen gesagt, ah, geil, das machen wir auch. Und dann hat er so eine ähnliche, wirklich sehr, sehr ähnliche Nummer für Bonnie Tyler, lustigerweise natürlich auch mit der rauchigen Stimme, geschrieben. Da ist keine Tonfolge gleich.
Ja.
Aber die Idee zum Song ist 100%ig gleich. Und da hat keiner irgendeine Tantieme bekommen oder da gab es keinen Rechtsstreit oder irgendwas. Also, dass im Musikbusiness sich bedient wird an guten Ideen von anderen, das ist völlig normal.
Und auf der anderen Seite, der gute Jorge Benjor, ohne Rod Stewart wäre das vielleicht ein lokaler Karneval in Rio-Song geblieben. Ja, naja, gut.
Genau. Also, absolut. Ne? Vollkommen recht.
Und so ist er in die Musikgeschichte eingegangen.
Genau.
Ne?
Vielleicht hat er bis dahin $1,000 verdient mit der Nummer und danach $100,000.
Ganz
und da
genau.
Kann man auch froh sein, wenn Rod Stewart kommt und sagt, da mache ich einen Song draus.
Finde ich sehr, sehr stark. 1978, Da Ya Think I'm Sexy. Weißt du, warum der Song Da Ya Think, also D-A-Y, A und nicht Do You, heißt, ist es einfach ein Spiel mit dem Respektlosigkeit vor der Sprache? Oder?
Ich glaube, das habe ich bei anderen Songs auch schon irgendwie. Das, da ja, vielleicht so eine.
So slangmäßig?
Ja, ich glaube.
Okay.
Weiß ich aber nicht, ob es stimmt. Vielleicht weiß es jemand, dann bitte drunter schreiben.
Okay. Und übrigens, weißt du, wer Rod Stewart wirklich sexy fand in der Zeit?
Lass mich raten, blond.
Wahrscheinlich.
Nee.
Model, Schauspielerin aus Texas, eine gewisse Alana Hamilton, ja, dann später Stewart, nämlich seine erste Ehefrau. Mit der war er verheiratet 5 Jahre lang ab 1979 Und sie schenkte ihm zwei Kinder, Kimberly und Sean. Also zum ersten Mal unter der Haube, der gute Rod.
Glaubst du denn, dass Rod Stewart, als er diese Frau geheiratet hat, ihr versprochen hat, dass sein wildes Leben jetzt vorbei ist? So nach dem Motto, ich habe immer die Frau gesucht, du bist diese Frau und ab jetzt wird alles anders?
Nee, das glaube ich nicht. Also die hat Rod Stewart geheiratet. Das waren die 70er, der ist extra nach L.A. gezogen, um das Leben noch praller auszukosten, als er es in Großbritannien konnte. Wo werden die sich kennengelernt haben? Sie, Model und Schauspielerin, das wird ja in so einem Jet-Set-Bereich gewesen sein. Ich denke schon, die wusste, wen sie da heiratet.
Also glaubst du, dass sie gewusst hat, das ist eine Hochzeit oder eine Ehe auf Zeit?
Nee, das glaube ich nicht. Also wer macht das? Also wer heiratet?
Ja, warum heiratet diese Frau diesen Mann? Warum heiratet die Rod Stewart?
Vielleicht dachte sie, sie kann mit der Zeit den Tiger, den Löwen mit seiner Mähne zähmen.
Kann ihn bändigen, genau. Ja.
Weil er war ja damals auch schon Mitte 30. Also er war jetzt kein Youngster mehr.
Also bei meinem Vater war es so.
Er wurde gezähmt von deiner Mom?
Ja. Also ich weiß es nur aus den Erzählungen, aber mein Vater war wohl der Rod Stewart in Franken.
Okay.
Also der hat nichts anbrennen lassen.
Okay.
Aber es war wohl so, die haben dann geheiratet und dann waren die Zeiten vorbei. Also mein Vater war dann treu, dann wurde meine Mutter schwanger, also hat meine Schwester bekommen, die 5 Jahre älter ist. Dann kam 5 Jahre später ich, der war dann Familienvater und hat das Familienleben geschätzt und die wilden Zeiten waren tatsächlich vorbei. Deshalb frage ich mich so, ich habe meine Mutter gefragt, warum hast du diesen Mann gewollt? Mhm. Sie hat gesagt, es war der Humor. Sie fand ihn, der Humor hat sie geknackt. So. Aber es gibt eben diese Art zu sagen, so ich habe so einen wilden Typen irgendwie, der hat aber sich schon echt, der hat sein Leben schon gelebt so in jungen Jahren.
Ja.
Und danach Cut und jetzt Familie und Dings und vorbei, so war es dann auch.
Mhm.
Oder eben im Fall von Rod Stewart, es ging ja weiter. Die hat ihn eben nicht gezähmt. Da war nichts mit brav.
Der hatte immer seine Affären. Und ich meine sogar, dass selbst in der Ballade You're in My Heart, da sagt er, there have been many affairs. Und so, also, der spricht das ja sogar an. Also sagt so, hey, ich liebe dich zwar von ganzem Herzen, aber ich kann halt nicht aus meiner Haut. Ich bin einfach ein
Rod
Playboy.
Stewart.
Ja, ich bin Rod Stewart, ja. So ist es. Ob die da ein Commitment hatten, aber ich denke schon, dass wenn man heiratet, dass man den Wunsch hat und vor allem dann auch eine Familie gründet und sagt, er kommt zur Ruhe. Aber
war sie jetzt denn auch Model war sie?
Model, Schauspielerin.
Erfolgreiches Model, erfolgreiche Schauspielerin oder?
So erfolgreich, dass sie auf anscheinend einer Party oder irgendwas war, um an Rod Stewart ranzukommen, der damals eine Riesennummer war.
Wie du es schon sagst, an ihn ranzukommen, das steckt schon drin so. Die wollte Rod Stewart haben. Ne? So. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht wollte er unbedingt sie haben. Sie hat ihn gar nicht angesprochen, sondern er hat sie gesehen.
Das kann sein. Rod Stewart, ich glaube, das ist der Tiger ohne Auslauf. Der war ja, glaube ich, auch in seinen 40ern dann nicht zu bändigen. Also das.
Ich glaube, der ist immer noch nicht zu bändigen. Ich meine, der ist 80. Ich glaube jetzt nicht, dass der noch hier. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass der immer noch wild ist auf seine Art. Heute sind es halt nicht mehr wilde Nächte mit Frauen, heute sind es wilde Partys bei sich daheim. Ich habe neulich beim Hausarzt habe ich die Gala aufgeschlagen. Beim Hausarzt lese ich immer Bundy und Gala.
Ja.
Würde ich nie kaufen, aber da finde ich, da lese ich das so. Und da war ein Bild drin von Rod Stewart, wie er im weißen Rüschenhemd mit weißer Hose und so spitzen weißen Schuhen.
Und hautenger Hose, trotz der 80 Jahre.
Genau,
ne?
Da steht vor einem gedeckten Tisch.
Ja, ich kenne das Bild auch.
Kennst du das Bild auch?
Ja, ja.
Fein eingedeckt, wo er sagt, er feiert heute und es kommen ein paar Leute. Und als ich mir das Bild angeschaut habe, habe ich mir gedacht, genau, dieser Tisch, so schön er gedeckt ist, den würde ich gerne sehen, wenn die Party vorbei ist. Da liegen die Servietten unten und da ging eine Party ab.
Ja.
Rod Stewart lädt nicht Leute zum Essen ein, macht einen guten Wein auf, sie hören angenehme Musik und dann gehen alle nach Hause und er sagt, nice to be here, have a good night, fahrt gut nach Hause, bis bald. Sondern die brauchen alle Taxi.
Die übernachten im Gästehaus.
Ja, genau. Ja. Und genau. Und da ging die Party ab und so, glaube ich, ist der heute noch. Der ist nicht zähmbar. Der ist wild, das ist einfach ein geiler Typ.
So, ja.
Fertig. Was nicht heißen soll, dass der nicht mal Rücken hat und dass der, ich glaube auch nicht, dass der jeden Abend die Sau rauslässt, das meine ich nicht.
Nicht mehr.
Genau, aber wenn Rod Stewart sagt, heute machen wir mal Party, dann geht's da ab.
Dann ist tonight the night. Oder er sagt dir Tonight I'm Yours, das war ja dann 1981 das Album. Dazwischen kam noch Foolish Behavior. Sagt mir jetzt weniger was? Passion, My Girl waren die Singles?
Nee.
Hast du die auf dem Schirm? Nee. Also ich bin dann tatsächlich auch erst wieder bei Tonight I'm Yours 1981 dabei, weil da der Megasong drauf ist, Young Turks.
Young Turks, we free.
Young Hearts singt er im Song. Mhm. Der Song heißt aber Young Turks.
Mhm. Ich habe gerade beides gemacht,
ja, hast du gemerkt, ne? Ja, wolltest du das mal beides unterjubeln.
Genau, ich wollte Young Hearts.
Vielleicht Young Turks. Nein.
Young Hearts.
Nee, Young Hearts im Song, aber im Titel Young Turks, also übersetzt junge Türken.
Warum eigentlich?
Habe ich mich auch gefragt und nachgelesen. Und zwar ist es im britischen englischen Begriff für rebellische Jugendliche. Das hat einen historischen Bezug. Und zwar stammt das historisch von der Jungtürkenbewegung im Osmanischen Reich, also frühes 20. Jahrhundert. Das waren so Reformer, Offiziere, Intellektuelle, die dann später großen Einfluss auf die türkische Politik hatten. Und im britischen Englisch wurde das so übernommen für junge Rebellen, die revolutionmäßig unterwegs sind. Und ich meine, der Song geht ja auch um zwei junge Menschen, die ausbrechen aus ihrem Leben, ne? Also ein Paar, das irgendwie Stress mit den Eltern hat und die sich so on the run begeben, ne?
Warum singt er dann nicht Young Turks?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch so war, dass es schon einen Song mit Sicherheit gab, der Young Hearts hieß.
Ganz sicher.
Und dass man da keine Verwechslung eingehen wollte.
Ja.
Und dass man dann gesagt hat, ja, Young Turks funktioniert ja auch, vielleicht.
Also ich wusste das überhaupt nicht, dass das darauf zurückzuführen ist, aufs Osmanische Reich.
Ja.
Danke für die Info.
Es geht eben um Rebellen. Ich finde auch wieder einen Song mit einem guten Storytelling drin. Ne? Mhm. Es geht ja um dieses Paar, die sich davon machen, die sagen, wir haben Stress mit den Eltern, die Beziehung hat nicht den Segen deiner Eltern, wir heute Nacht, we'll be free tonight, wir hocken uns ins Auto, wir brechen los. Und am Ende kommt ja sogar raus, dass sie schwanger ist.
Mhm.
Ne? Oder es ein Kind zur Welt gebracht hat. Ne? Also eine junge Familie, die sich durchkämpfen muss und die ein Abenteuer erlebt. Also cooler Song. Ich habe ihn immer sehr gemocht, weil ich mag ja auch diesen 80er Synthie-Pop. Also da haben wir auch eine neue Musikfarbe, die ins Werk von Rod Stewart reingeht. Und warum der Song so bei mir gewinnt, ist das Ende des Songs. Und da bin ich stinksauer, wenn Radiostationen das Ende wegschneiden. Ich habe ihn heute, zufällig heute, im Radio gehört und sie haben ihn nicht weggeschnitten. Was, weil am Ende kommt da, Young hearts, young hearts, be free tonight. Time is on your side. Time is on your side, is on your side, is on your side. Young hearts, be free tonight, yeah. Dieser Part, der kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Vor allem, wenn du im Auto sitzt und selber so, ja, jetzt reiß ich davon und gib nochmal richtig Gas. Und irgendwie, der kriegt mich. Und ich warte eigentlich den ganzen Song auf dieses Ende.
Oh,
und dann bin ich selig.
Oh mein Gott.
Und wenn das weg ist, das ist fast so wie wenn sie bei In the Air Tonight das Drum-Solo wegschneiden, wie wir es schon mal hatten, ne?
Ja, hatte ich jetzt nicht so extrem auf, aber ich werde den Song natürlich ab sofort dafür sorgen, wann immer ich den spiele, dass der bis zum Ende läuft.
Ja, also
war mir so nicht bewusst.
Der Part darf nicht fehlen. Dann schneid lieber eine Strophe raus, aber dieses Ende brauche ich unbedingt.
Auf keinen Fall schneide ich eine Strophe.
Nein,
aber gar nichts raus, aber jetzt weiß ich, dass ich ihn bis zum Ende laufen lassen muss. Das war mir so nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht, aber ich warte den ganzen Song, also ich finde den Song stark, ich finde die Geschichte spannend, die er erzählt, aber ich warte auf diese Stelle, deswegen konnte ich sie auch gerade zitieren, ja.
Krass, ja. Aber du hast es gut, also ich habe es sofort verstanden.
Ich weiß nicht, bei mir löst dieses Time is on your side, is on your side, is on your side. Das ist auch irgendwie so das Gefühl, dass man als junger Mensch hat, der irgendwie hier und da aneckt und sagt so, okay, aber was ich auf meiner Seite habe, ist die Zeit. Ich bin jung, ich habe das Leben noch vor mir Und jetzt kann ich es gestalten, egal ob ich Stress mit dem Vater von meiner Freundin habe. Mhm. Weißt du, irgendwie, ja. Das hat bei mir irgendwas ausgelöst. Ich habe das auch, ich habe den Song auch so ungefähr in dem Alter für mich entdeckt. Also so mit, keine Ahnung, 17, 18, denke ich.
Ja,
ich habe Gänsehaut gerade.
Ja, ich bin auch kurz davor. Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn Santa Berger den Song hört.
Ja, die ist bei Maggie May dabei.
Ja, oder auch bei Time is on your side, wenn ich auf dem, weißt du, wenn ich mit ihr fahre.
Ja.
Also läuft ab jetzt immer bis zum Ende.
Sehr gut.
Wenn ich die Finger im Spiel habe.
Habe ich wieder jemanden missioniert und
absolut.
Die deutsche Radiolandschaft ein Stück besser gemacht. Aber die 80er haben dann auch wirklich Fahrt aufgenommen für ihn, ne? Das nächste Album war ja dann auch gleich Body Vicious 1983 und da war Baby Jane drauf. Riesennummer auch hier in Deutschland.
Ich bin gar nicht, ehrlich gesagt, mit den Alben bin ich gar nicht
so. Es sind ja auch so viele, ne?
Ja, ja, und das ist auch gar nicht so. Was ist denn da noch drauf? Jetzt gehen wir doch mal hier bei Body Vicious vor. Was haben wir da drauf? Dancing Alone, Ghetto Blaster, Sweet Surrender, okay. Oh, What Am I Gonna Do? Das ist natürlich, ja. Okay, zwei große Hits wenigstens auf diesem Album, fast drei. Also ich habe heute meine Schwester gefragt, also ich kenne mich ja jetzt mit Musik, ist ja mein Beruf auch und so, ich kenne mich ja gut aus, meine Schwester hört halt Radio, wie immer, hört nicht hin. Wenn ich sage, was habe ich denn da moderiert? War okay. Was habe ich inhaltlich gesagt? Weiß ich nicht. Also typisch, ne? So dudelt halt so vor sich hin, hört Musik, wie sie halt so Musik hört. Hört auch gerne Oldies und so. Hauptsache, es ist nicht zu laut und stört nicht so sehr. Also, erst habe ich gefragt, sagt dir Rod Stewart was? Dann war ich schon beruhigt, dass sie gesagt hat, ja klar. Weil ich habe schon zu dir vorhin gesagt, wenn ich sie gefragt hätte, sagt dir Toto was? Hätte sie gesagt, ja, Lotto, Toto, kenne ich. Also musikalisch nicht so wirklich involviert.
Ja.
Rod Stewart, ja, kenne ich. 5 Jahre älter als ich, ne? So, dann sage ich, welcher Song ist denn der beste Song von Rod Stewart? Und dann hat sie kurz überlegt und hat sie gesagt so, na, ist das nicht vom Rod Stewart dieses Baby Jane? Ich sagte, yes, das ist von Rod Stewart und das ist tatsächlich so, das war und ist sein größter Hit in Deutschland. Ich glaube, der hatte nicht so viele Nummer 1 Hits in Deutschland.
Nee, der hat immer oben mitgespielt.
Aber auf Platz 1 der Single Charts war nur Baby Jane.
Das mag sein, ja.
Das ist in Deutschland sein größter Hit. Nein, und natürlich dann noch, okay, der Musketier-Song noch, aber das war kein Rod Stewart allein.
War auch kein Rod Stewart-Album, ne? Das war ja eine Kooperation.
Also von den Singles her ist Baby Jane sein größter Hit. Ich muss schon auch sagen, es ist auch wirklich eine geile Nummer. Habe ich sehr oft performt.
Ja. Ja, Karaoke-Bar oder was?
Nee, einfach in meine Haarbürste.
Ja?
Also mit
Schulterpolster und Leggings?
Nein, kann mir heute noch passieren, dass ich plötzlich... Wenn das losgeht, Baby Jane, don't keep me hanging on the line.
Wow.
I knew. Wenn ich irgendwas zu greifen habe, was als Mikrofon, ich kann mich erinnern, es war der Hefter, also wo man was zusammenheftet.
Ja.
Oder eben Haarbürste oder auch in der Küche hatte ich bestimmt noch schon einen Kochlöffel in der Hand. Also wenn ich irgendwo bin und Baby Jane kommt, meistens performe ich dann.
Das ist gut. Aber wie ist die Hookline? When I hit
my heart again, I know it couldn't last forever.
Ja.
Das ist aber auch nicht so eine wirkliche Hookline. Das ist wieder so. Der Song lebt einfach von dieser Machart, wie der gemacht ist. Der reißt dich mit. Baby Jane ist Wahnsinn.
Ja, und auch hier wieder, ne? Wir haben hier auch wieder das Synthi-Klavier dabei. Mhm. Das hat er dann schon in den
80ern. Und Saxophon natürlich, ne?
Ja, darf in den 80ern natürlich nicht fehlen.
Ja.
Interessant finde ich aber, dass die Albumverkäufe gar nicht mal so prall waren im Vergleich zu vorherigen Werken. Ne? Er hat mal die 4 Millionen geknackt. Hier in dem Album Body Vicious unter 1 Million gelandet.
Wahnsinn.
Aber die Deutschen mochten Baby Jane.
Ja.
Und Rod Stewart mag übrigens auch sehr gern Deutschland und weißt warum?
Hm.
Weil es auch in den kleinen Städten in Deutschland so schöne Modelleisenbahn-Shops gibt.
Gott.
Das hat er mal in einem Interview gesagt, ja, dass er gesagt hat, ey, in Deutschland, da habt ihr einfach super viele von diesen Shops und da kann ich mich umschauen und neue Sachen für meine riesen Modelleisenbahn finden.
Also wir müssen später, wenn wir darüber reden, wie es bei Rod Stewart zu Hause aussieht, müssen wir auf alle Fälle auch noch ein bisschen ausführlicher
auf jeden
über
Fall.
Seine Leidenschaft reden. Die Modelleisenbahn, die sagt, putzig, ne, irgendwie.
Ja, ne? Schnelle Autos, nackte Blondinen und dann aber die Modelleisenbahn, ne?
Ja, und ich sehe ihn da
sitzen. Er ist Mensch geblieben.
Ja, ich sehe ihn da mit so einer diebischen Freude, wie er so diesen Regler, den man so von links nach rechts so aufdrehen muss, damit die Eisenbahn losfährt, wie er da sitzt und sagt so, hey, look at this one, I'll start this one now. Und wird die und überall sind so Bäume aufgeklebt und so Kühe und so. Und dann fährt
selbstbemalte kleine Figürchen.
Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also ich meine, das teilt eher diese Leidenschaft mit Horst Seehofer. Beim einen finde ich es ein bisschen spooky, beim anderen süß.
Also ich will lieber im Eisenbahnkeller von Rod Stewart sein.
Ich auch. Ich möchte nicht bei Horst Seehofer daheim sein.
Hat Horst Seehofer nicht auch noch so eine Schaffnermütze?
Das finde ich ganz schlimm. Wenn ich mir vorstelle, dass Horst Seehofer seine Schaffnermütze aufsetzt und dann im Keller sagt, oh, dann fahren wir wieder. Da wird mir Angst. Ja, mit der Drillerpfeife, ne? So.
Genau.
Alle einsteigen.
Nächste Station. Zuversicht.
Das ist ja noch nett. Ich muss an so, es gab in den 80ern gab es ja diese SketchUp-Serie mit Dieter Krebs und Dennis Berben. Und da gibt es einen Sketch, wo sie so im Bett liegen, so ein Ehepaar.
Ja.
Und sie sagt, hör auf jetzt, ich mach das nicht mehr. Und er sagt, ach bitte, einmal noch, ach bitte. Und sie so, hör auf jetzt, wir haben gesagt, es ist jetzt Schluss damit. Er sagt, ach bitte. Und irgendwann sagt sie, also gut, dann mach ich's halt. Und dann geht sie zum Schrank und dann setzt sie so eine Kappe auf und nimmt so eine Kelle in die Hand und sagt, also Abfahrt. Und dann lässt er die Modelleisenbahn losfahren.
Oh.
Und so sehe ich immer Horst Seehofer. Deshalb kann ich mich da nicht drüber freuen.
Oh, ich wollte mir jetzt nicht das Schlafzimmer von Horst Seehofer vorstellen.
Nein, aber so diese, dass Frau Seehofer sagt, jetzt hör auf, Horst. Du warst Ministerpräsident, wir machen sowas nicht mehr. Er sagt, bitte, das kriegt doch keiner mit. Also gut. Sagt, danke. Das hat wieder großen Spaß gemacht.
Also eins kann ich dir sagen, Rod Stewart wird nicht so eine spooky Schaffnermütze aufziehen, allein wegen der Haare, die macht er sich ja nicht kaputt für so eine, also für die Eisenbahn macht er viel, aber die Frisur zerstört er sich dafür nicht.
Ja. Zurück zur Musik.
Spaß. Also Rod Stewart in den 80ern, da hatte er ja echt große Karrieremomente. Hier 84, Camouflage, da kenne ich jetzt den Song noch, Some Guys Have All The Luck.
Some guys have all the luck. Da denke ich, das ist auch wieder so ein Arbeitersong, oder?
Ja.
So manchen geht eigentlich einfach alles glatt und andere müssen hart arbeiten. Auch wieder mutig, weil er ja so in Saus und Braus lebt, ne? Und sagt so,
er ist einer von diesen Guys.
Genau.
Ja. Mhm. Aber da habe ich heute auch nochmal reingehört und ich dachte eigentlich, das ist eine ältere Nummer, weil das ja wieder so ein bisschen rockiger ist. Ist gar nicht so dancey.
Das ist übrigens die Hookline, die ich vorhin gesungen habe. Bei Young Turks. Young Herks.
Young Herks, wie du auch gerne sagst.
Da habe ich vorhin
so aufstoßen. Herks.
Ja. Aber das ist ja eigentlich die Hookline von Some Guy. Mein Gott, er hat so viele Hits gehabt, Rod Stewart. Young Herks.
Young Herks.
Das ist sicherlich einer deiner Lieblingssongs.
Ja, dann haben wir Every Beat of My Heart.
Vergiss mir mal bitte nicht die erste Nummer aus diesem Album, die erste Single-Auskopplung.
Aus dem Album Every Beat of My Heart.
Yeah.
1986, Love Touch.
Yeah, you don't know this?
I don't have it.
I don't want to do a spoiler, but it's an important
song. Kannst du mal ansingen?
Ja. Yeah. Du, 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 baby, love touch. Ooh, oh, I need you. Kennst du nie, ne?
Nee.
Eine Hammernummer. Eine lustige Nummer. Eine bedeutungslose Nummer. Also wenn du den Text übersetzt, da glaube ich, ist jetzt keine Botschaft dahinter. Aber ein Song, der Spaß macht. Wenn du schlechte Laune hast, dann hörst du dir an Love Touch von Rod Stewart.
Ich fürchte, dass dieser Song in Deutschland größer war als in anderen Teilen der Welt, weil so gut hat sich dieses Album gar nicht verkauft, was mich wundert, weil dieses Every Beat of My Heart.
Ziemlich schwere Ballade, kennst du? Every Beat of my heart. Auch eine gute Nummer.
Ja.
Umso leichter kommt Love Touch daher.
Ja.
Ooh, baby, I don't know why. Sometimes I always tangle up with my pride.
Hattest du die?
Die Platte?
Ja.
Ja, zwei Leute in Deutschland haben die gekauft. Einer davon war ich.
Insgesamt auch nicht so prall verkauft. 500.000 Verkäufe.
Oh, schau mal. In Franken hat einer zugeschlagen. Da habe ich, weiß ich sogar noch, da ist der WOM-Preisschild. Das Preisschild hinten noch drauf. 32 Mark 99.
Pfennig, ja.
Habe ich bezahlt für, das war es mir wert, für das Album Every Beat of My Heart von Rod Stewart. Da kannst du mal sehen, was ich für ein Fan war. Das hat wirklich gar keiner gekauft.
Du hast ja gerne mal die abseitigen Alben. Das haben wir ja schon mal rausgestellt. Du hattest auch in unserer allerersten Serie zu Peter Maffay, hattest du auch das Karambolage-Album. Oder welches war? Doch, war das
nicht? Da, wo Karneval der Nacht drauf ist.
Ja.
Ja, das ist aber ein geiles Album. Nee,
du hattest irgendeins, was keiner hatte.
Das habe ich aber geerbt.
Deine Cousine, von der hast du es, glaube ich.
Genau, ja. aus dem Plattenschrank meiner Cousine.
Ja, genau.
Wo ich fairerweise auch sagen muss, da war auch das Rod Stewart-Album drin. Das erste, das blaue. Das habe ich auch nicht gekauft, aber gerne mir gerissen.
Wie hieß die Cousine nochmal?
Doris.
Aber die hat dich ja bereichert musikalisch.
Musikalisch hat Doris den Weg geebnet. Aber sie hat nicht verhindert, dass ich das Album gekauft habe, das sonst keiner wollte. Wo Rod Stewart fast schon verzweifelt auf einem Stuhl sitzt, auf dem Cover, wo man sein Gesicht nicht sieht. Er ist nach vorne gebeugt.
So, du siehst in sich zusammengefallen, ne? Genau. Mit einem weißen T-Shirt.
Ja, exakt. Das ist das Albumcover. Und die erste Single ist Love Touch. Jeder hat natürlich nur Every Beat of My Heart gehört, aber hört euch Love Touch an. Ein sehr, sehr lustiger Rod Stewart Song.
Kommt auf die Liste, wenn ihr sie uns erstellt.
Wenn ihr bitte endlich die mal erstellt.
Yes. Ja, aber echt, hey. Aber es ging dann wieder bergauf, auch mit den Verkäufen 1988. Da war Rod Stewart mittlerweile schon in seinen 40ern. Out of Order. Da hat er knappe 3 Millionen Verkäufe gelandet.
Unerklärlich. Da waren überhaupt keine großen Hits drauf, außer Forever Young vielleicht. Forever Young.
Ja, habe ich heute reingehört, aber hatte ich nicht mehr drin. Also ich habe da ein anderes Forever Young im Ohr.
Ja, alle
Alpha haben
das andere Forever Young im Ohr.
Wunderschöner Song von Alphaville. Aber der von Rod Stewart, muss ich sagen, der hat mich nicht gecatcht.
Das war auch so ein bisschen, das war eher verzweifelt. Dass das 3 Millionen Mal ging, wundert mich aber. Mhm. Die Singles waren nicht so. Lost in You kann ich mich gar nicht erinnern. Forever Young. My Heart Can Tell You No. Hm.
Haben wir nicht drauf.
Nee. Gott sei Dank, wir müssen ja nicht alles singen, ne?
Nee, aber dann 1990, wir hatten das schon angesprochen, die Coverversion Downtown Train.
Da gab es tatsächlich, 89 kam da schon was aus dem Album raus, Storyteller hieß es, ne? Da gab es schon This Old Heart of Mine, eine Coverversion.
Ich habe sie nicht in meiner Albenliste.
Storyteller?
Nee, habe ich nicht drin. Aber ich weiß nicht, ob das kein, kann das sein, dass das kein Studioalbum war?
Ich sag dir jetzt, wie es dazu kam, dass du den nicht in deiner Liste hast.
Ja.
Weil es ein Best-of-Album ist.
Ah, guck mal. Und da hast du, wie hast du es schon mal bei Phil Collins gesagt, wenn die Karriere so langsam abnimmt, dann kommt das Best-of-Album. Aber man hat dann noch den einen neuen Song dabei, um den Best-of-Seller auch noch zu verkaufen.
So steht's auch in der Titelliste, ne? Das Best-of-Album hat 16 Songs drauf. Und der 16. auf dem Album ist Downtown Train.
Aber krass, ne? Dass das dann noch so ein Erfolg war.
Das ist das Album, das ich sofort gekauft habe, natürlich.
Mhm. Ja, du hast ja schon mal eingeräumt, dass du gerne die Best-of-Alben
gekauft
hast.
Habe ich das erzählt, oder?
Ja, ich glaube bei Madonna.
Ja, schau. Also es war bei Rod Stewart und Phil Collins und Genesis und Peter Gabriel und auch nicht anders. Selbst wenn ich alle Songs schon hatte, meinetwegen auf CD, wenn ein Best-of-Album gekommen ist, habe ich es nochmal gekauft. Einfach mir gedacht habe, so, das muss man haben. Wenn Rod Stewart so alle Songs auf einem Album. Und da, also das ist ja dann wirklich, also bei Rod Stewart ist es ja wirklich ein Best of. Ja. Da geht's Maggie May, Baby Jane, Do You Think I'm Sexy, This Old Heart of Mine, Sailing, I Don't Wanna Talk About It, You're In My Heart, Young. Da ist ja jeder Song ein Hit.
Ja.
Und das letzte, Downtown Train. Und jetzt komme ich, habe ja anfangs gesagt, es gibt eine Geschichte zu Downtown Train. Rod Stewart war eingeladen bei Thomas Gottschalk, Wetten, das große Live-Show am Samstagabend aus Nürnberg. Also die war ein paar Mal in all den Jahren in Nürnberg, ja. Wetten, das war immer ein großes Hallo, war in der Messe Nürnberg war immer hier.
Ja, große Messehalle. Hallen,
genau. So, Rod Stewart war angekündigt, soll auftreten mit Downtown Train. Sie hatten ein gigantisches Bühnenbild gebaut mit echten Ratten. Also, echte Ratten. Sie hatten Zugschienen aufgebaut im Studio. Wetten, das stand ja damals für diese fantastischen Bühnenbilder auf. Mhm. Nicht nur für alle Weltstars, sondern auch für die fantastischen Bühnenbilder.
Ja.
Und der Regisseur hat gesagt, da müssen echte Ratten über das Bahngleis drüber laufen, wenn Rod Stewart singt. So, und dann wurde die Show lief schon, alles live. Und es hieß, Rod Stewart kommt knapp zum Auftritt, aber es klappt. Und dann kam er angeflogen, war so besoffen, dass er kaum den Privatjet verlassen konnte, aus dem er also rausgetorkelt ist,
ja,
weil er so voll war. Dann hat er gehört, dass echte Ratten auf der Bühne sein werden. Hat er gesagt, macht er nicht, er singt nicht.
Wegen Tierquälerei, oder?
Die Ratten müssen weg. Er geht nicht auf die Bühne, wenn da Ratten sind. Dann hat er gesagt, eine Flasche Whisky in die Garderobe, sofort. Dann hat er noch mehr gesoffen. Der Auftritt sollte längst sein. Sie haben immer geschoben in der Live-Show, haben immer gesagt, Rod kann noch nicht. Mach weiter, Gottschalk, zieh die Wette vor, mach das vor.
Krass.
Irgendwann hieß es dann, er tritt gar nicht auf, er fliegt wieder, er hat keinen Bock mehr. Und dann haben sie ihn überredet und dann hat er es gemacht. Mit den Ratten. Und dann ist der Stockbesoffene, der muss nach Whisky gestunken haben, von hier bis nach Honolulu, ist dann also da auf die Bühne und hat, es war nicht live, er hat Playback gesungen. Und ich habe mir das mal angeguckt, diesen Auftritt. Du siehst nicht, dass der besoffen ist, aber du siehst, dass er irgendwie sich komisch bewegt. So, es ist zwar Rod Stewart, aber irgendwie sieht es irgendwie anders. Für mich, ich habe es mir angeguckt, ich kannte jetzt auch die Geschichte dahinter.
Ja.
Dann sieht man es vielleicht auch anders. Aber es sieht anders aus, als man sich das so vorstellt bei Rod Stewart. Ja, und dann hat er den Auftritt einigermaßen über die Bühne gebracht und hinter der Bühne war ein irres Hallo, weil Rod Stewart also fast Wetten, das hier an den Rand der Verzweiflung gebracht hat.
Boah, ey, da willst du aber dann auch nicht in der Rolle des Moderators sein, der die ganze Zeit irgendwie alles umdisponieren muss, aber nach außen hin muss alles so aussehen, als läuft es nach Plan.
Ich behaupte jetzt mal, dass das eins der Erfolgsgeheimnisse von Thomas Gottschalk ist. Mhm. Es gibt nicht viele Moderatoren, die es überhaupt handeln können.
Ja.
Die fangen an zu stottern oder stehen falsch oder schauen falsch oder sagen was Falsches. Und der Gottschalk hat das halt runtergerockt. Deshalb ist er halt einer der größten ever. Ja. Aber die Geschichte ist so geil.
Wer war deine Quelle? Also nenn keine Namen, aber jemand, der damals hinter den Kulissen live dabei war.
Genau, okay. Aber nicht von der Produktion, sondern halt
okay.
Ortsansässig.
Mhm. Okay, krass. Ich meine, der Mann war damals Mitte 40, ne? So viel zum Thema, den Löwen kannst du nicht bändigen, ne? Wenn der damals noch Highlife gemacht hat in Nürnberg.
Ich wäre gern dabei gewesen. Ich war nie live bei Wetten, dass. Ich hätte es gerne mal, mal gesehen, wie das so läuft. Aber das hätte ich natürlich super gerne gesehen. Vor allem mit echten Ratten. Du hast ja da Frauen, das ist ja Live-Publikum alles. Und die Messehallen in Nürnberg sind groß, aber jetzt auch keine, ne?
Aber warum waren Ratten in dem Bühnenbild drin?
Downtown Train,
weil das hier die eklige U-Bahn oder Zug sein sollte. Genau. Und da gehören Ratten
Rauch
dazu.
Rauch steigt auf, ein verlassenes Bahngleis am Ende der Welt. Mhm. So klingt ja auch das Intro, ne? So, outside another yellow. Just punch the hole in the night time.
Komisch, ich habe da ein ganz anderes Bild vor Augen.
Ich habe nur dieses Bild vor Augen, aber wahrscheinlich wegen dieses Bühnenbilds.
Ich habe ein Bild vor Augen eher, du sitzt so nach einem langen Arbeitstag im Zug und es ist so ein richtig schöner roter Sonnenuntergang. Du bist zwar geschafft, aber du hast so deinen Frieden gefunden mit dem Tag. Irgendwie dieses Bild habe ich vor Augen. Jetzt weniger diese eklige Ratten-U-Bahn, eklig und bäh. Aber vielleicht, weil ich auch den Tom Waits-Song ein bisschen präsenter habe, da ist die Musik noch ein bisschen eine andere. Ein bisschen romantischer, verliebter, dafür ist der Typ rougher. Ich sehe dann eher den abgerissenen Typen in so einem Sonnenuntergangsszenario in der Bahn auf dem Weg nach Hause nach einem langen, langen, harten Arbeitstag.
Also ich kann dir aus sicherer Quelle sagen, Rod Stewart hatte an diesem Abend auf jeden Fall seinen Frieden gefunden.
Mit der Flasche Whisky intus, na klar.
So stelle ich mir das vor. Und das finde ich ja so geil. Da kommt der raus und sagt so, was? Ratten? Wirkt, meine ich.
Vielleicht hat er auch einfach eine mega Rattenphobie.
Ja, kann auch sein.
Also ich glaube, dass es Ratten im Hause Stewart nicht gibt. Ich glaube, da ist alles picobello, ganz fein. Aber das werden wir noch ausführlich im Premium-Kanal besprechen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Es ging ja dann nochmal weiter mit einer Erfolgssingle, die jetzt auch nicht direkt an ein Studioalbum gekoppelt ist. 1993, All for Love.
All for Love.
Mit Bryan Adams, Rod Stewart eben und Sting. Weltweit Nummer 1, also UK, USA, Deutschland sowieso. Mehr als 5 Millionen Mal hat sich das verkauft. Der Song zu dem Drei Musketiere-Film von damals.
Ich glaube wirklich, dass Rod Stewart da nicht der Treiber war. Ich glaube, diesen Nummer 1-Hit haben wir Bryan Adams zu verdanken, weil der war damals mit Everything I Do It For You, war der so gesetzt für diese Film. Herzschmerzballaden.
Ja. Ne, irgendwie so rockige Stimme, aber süßer Sound.
Genau. Und dann kam auch noch All for Love. Da war jetzt Rod Stewart nicht der entscheidende Pol, glaube ich, bei dieser Nummer. Er war wichtig für den Song, natürlich mit seiner geilen Stimme, passt wieder super dazu. Zu sagen, hey, es gibt einen Filmsong mit Sting, Rod Stewart und Bryan Adams, ist so, als würdest du heute sagen
Ed Sheeran.
Genau. Rihanna.
Ja. Und Taylor Swift.
Genau. Die machen zusammen einen Song.
Aber weißt du, bei den drei hast du ja drei sehr unterschiedliche Sänger, Sängerinnen. Was ich bemerkenswert finde an dieser Combo von 1993 ist, du hast mit Bryan Adams und Rod Stewart und irgendwo auch Sting drei Leute, die stimmlich sehr nah beieinander liegen. Finde ich irgendwie ungewöhnlich.
Mhm. Ja, ich finde auch. Du sagst, aber ich meine, es macht natürlich Sinn, weil passt natürlich auch. Ne? Also ist ja auch so eine Schnulli, also so eine richtige, also eine wirkliche Herzschmerzballade.
Ja, alle für einen und alle für die Liebe.
Oh mein Gott.
Ich, and it's
all du liebst for den Song, ne? One
and all for love.
Ja.
Auf eine klar. Cheesy Art und Weise. Mhm. Ich finde es irgendwie lustig. Ja, wir haben ja hier auch drei Musketiere, aber ich glaube, die haben sich gehasst. Gibt es da nicht diese Anekdote? War es nicht Sting und Rod Stewart, die sich gehasst haben? Fällt mir gerade ein.
Ehrlich?
Ich glaube, dass es da richtig Knatsch gab und dass das fast nicht zustande gekommen ist. Also auf jeden Fall ist es so, dass Sting und Rod Stewart sich nicht immer grün waren. Ich habe hier jetzt gerade einen Artikel gefunden, dass sie mal zusammen Flugzeug geflogen sind. Und da hat sich Stewart über Stings Engagement für den Regenwald lustig gemacht. Und der gute Sting hat dann später mal dem Stern erzählt, er hat was über mich in den Tisch geritzt. Ich sei ein humorloser Arsch.
Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, Rod Stewart hat recht. Ich bin Team Stewart.
Ich glaube,
es ist toll, dass Sting sich für den Regenwald engagiert, aber es muss auch mal einen geben, der sagt, ja, Alter, jetzt halt mal den Ball flach, du alter Angeber.
Ich glaube, also wenn du jetzt wählen müsstest zwischen einem Abend mit Rod Stewart oder mit Sting, ich glaube, du hast bei Rod Stewart einfach den lustigeren, geileren
aber
Abend.
Aber 100 pro. Wenn ich die Wahl hätte zwischen 30 Minuten mit Rod Stewart oder einem ganzen Abend mit Sting, würde ich Rod Stewart nehmen. Ganz ehrlich.
Ja, vielleicht ist er ja ein humorloser Arsch. Wir wissen es nicht, aber das ist
das,
was.
Auf alle Fälle ist er ein. Geht er in die Richtung dieser Gutmenschen, die immer alles richtig machen und die gehen mir auf den Zeiger.
Hat Sting Humor?
Ich weiß nicht.
Ich weiß, er hat mal in so Fernsehsketches mitgemacht, aber das war in späteren Jahren. Mhm. Aber ich glaube.
Ich finde ihn auch in späteren Jahren deutlich sympathischer als früher. Mhm. Also, wenn ich jetzt Sting jetzt so sehe, ist es so ein gemütlicher älterer Herr, der fantastische Musik gemacht hat und der was vorzuweisen hat, wirklich auf verschiedenste Art und Weise, der auch Musik immer wieder neu erfunden hat für sich so. Hast du ja gerade hier auch benutzt für ein Urlaubsvideo von dir.
Ja,
also
Desert Rose.
Desert Rose drunter gelegt, auch eine fantastische Nummer. Also das Ding ist schon geiler Musiker, da gibt's nichts. Aber so, der war schon der alte, der war schon nervig. Früher so. Ein bisschen wie Peter Maffay. immer so latenzschlicht drauf.
Stimmt, ja. Ich glaube, der hat das wahrscheinlich alles sehr, sehr ernst genommen und mehr Humor hat auf jeden Fall der Rod Stewart. Aber Sting hat sich gerecht für die Nummer und hat das Haus von Rod Stewart in L.A. mit einer großen Kette zugesperrt, damit er nicht mehr raus kann.
Das ist ja mal wieder, das ist ja lustig.
Ja.
Dann hat er Humor.
Ja, oder halt ein Racheinstinkt auf jeden Fall. Aber sie haben sich, wie gesagt, zusammengerauft für All for Love. Ich glaube aber, dass das keine einfachen Aufnahmen waren. Die drei, Bryan Adams, ich könnte mir vorstellen, dass Bryan Adams noch so der war, der so der Arbeiter ist und sagt so, jetzt Jungs, komm, Aufnahme läuft, wir wollen das noch schaffen heute. Und Rod Stewart und Sting sich schon so angestichelt haben dabei.
Ja, ich meine, heute würden die drei sich nie mehr über den Weg laufen. Ne? Da würde man sagen, der soll in L.A. einsingen, der andere ist gerade in London, der soll der seinen Part einsingen. Es gab viele Duette, die haben sich nie gesehen. Ich glaube, Justin Bieber und Ed Sheeran waren nie gemeinsam im Studio.
Ja, das mag sein. Aber ich erinnere mich, dass das Musikvideo von All for Love, da sitzen auch alle drei wie die drei Musketiere zusammen und grölen. Ja. And it's all for one.
All for love.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Song den Film überstrahlt.
Ja, ja.
Wer waren denn die drei Musketiere? Wer war der Star? Weißt du es noch?
In der Verfilmung, weiß ich nicht, weil die hat mich nie interessiert. Meine drei Musketiere waren immer die gleichen mit, wie hieß der? Michael York.
Michael York, ja. Hm.
Michael York, wie die anderen beiden hießen, weiß ich nicht. Aber das waren immer meine drei Musketiere. Die kamen immer an Weihnachten im Fernsehen. Die habe ich jedes Jahr geguckt und da wollte ich überhaupt keine. Es gibt Filme, die da will ich keine Neuverfilmung haben.
Ach, weißt du, wer da in der Verfilmung drin war? Charlie Sheen.
In den drei Musketieren mit Michael York?
Nein, in dem 1993, wo wir das Rod Stewart-Lied haben.
Ach so.
Ja, Charlie Sheen und Kiefer Sutherland. Chris O'Donnell. Ja, okay.
Oh, wow, aber ein gutes Line-up. Schau mir jetzt an. Damals dachte ich mir, will ich nicht.
Awful Love. Ja, also der Song ist hängen geblieben, weil du gesagt hast, das ist keine so eine Rod Stewart-Nummer. Gebe ich dir recht, ist eine Co-Produktion, aber wenn du meinen Bruder fragen würdest, nenn mir einen Rod Stewart-Song, da würde der sagen, and it's all for one.
Was?
Ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich, dass wir uns irgendwann mal über Rod Stewart unterhalten haben und da hat er den gedroppt. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich muss auch an meinen Bruder denken, wenn ich an die drei Musketiere, an diesen Song, ich glaube, mein Bruder fand die drei Musketiere als Kind cool.
Jeder fand die drei Musketiere cool.
Und das war halt, gut, du bist Jahrgang 1970 und mein Bruder ist 1990. Ne? Und
ja, das ist natürlich auch die Idee dahinter.
Klar, jede Generation hat ihre Musketiere.
Exakt,
ne?
Und ist auch gut so. Also ich finde es ja toll. Rod Stewart passt natürlich perfekt zu All for Love. Ich sag nur, als Treiber für den Chart-Erfolg, war damals Bryan Adams der Name, wo man gesagt
hat, Sting wahrscheinlich auch
wieder so eine geile Ballade gemacht.
Ja.
Und wieder ein Filmsong, Everything I Do war ja Robin Hood.
Ja.
Und dann hier All for Love mit den Musketieren. Da war halt Bryan Adams der Treiber für die Charts, aber natürlich hat den Rod Stewart, passt ja perfekt dazu.
Wird auch als erster genannt, als erster Interpret.
Bryan Adams, der hat wahrscheinlich auch geschrieben, tippe ich mal.
Gut möglich. In der letzten Folge zu Rod Stewart machen wir dann genau da weiter. Sein Spätwerk von den 90ern bis heute, da darf dann Rhythm of My Heart natürlich nicht fehlen. Und wir stellen unsere absoluten Top 3 Rod Stewart Songs auf. Damit ihr gleich mitbekommt, sobald dann die neue Folge raus ist, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Vielen Dank.